Heute mit Andrea Mühlberger und mit einer Debattensendung, in der wir mal auf die Zeichen der Zeit reagieren wollen. Denn, Zufall oder nicht, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, den bekommen in diesem Jahr drei Forscher in den USA für ihre Studien über Wohlstand und Einkommensunterschiede. Und nur wenige Tage, bevor das verkündet wurde, ist an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität ein neues Institut eröffnet worden, an dem die Ursachen und Mechanismen sozialer Ungleichheit erforscht werden sollen. Unsere Idee: Wir laden uns Experten in die Sendung, um darüber zu diskutieren, was passieren müsste, damit es ein bisschen gerechter zugeht in unserer Gesellschaft. Wohlstand für alle klingt doch gut, aber wie kommen wir dahin?
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Ja, Vermögen anders verteilen, es wird sicher wieder eine interessante Debatte. Bevor wir anfangen, Musik von einer, die ein Lied davon singen kann, was es heißt, nicht genug Geld für die Ausbildung zu haben. Seda aus München hätte am renommierten Berklee College of Music in Boston studieren können, konnte sie aber nicht, weil die $30.000 Studiengebühren pro Semester, die konnte sie einfach nicht aufbringen. Seda geht auch so ihren Weg. Hier ist sie mit ihrem aktuellen Song Your Room.
Walk by, soft touch, I know exactly what you're doing. Think twice, no, don't rush, you know you have nothing to prove. Babe, take me up to your room, let me explore every inch of you. From the dawn of your eyes, get to know your features, you preserve the taste. So much on its own.
Vermögensdeckelung, Reichensteuer, wie sähe die Welt aus, wenn nicht mehr Kinder und Enkelkinder erben würden, sondern die Gesellschaft als Ganze? Wäre das dann tatsächlich gerecht? Über solche Fragen will ich heute diskutieren mit meinem Studiogast Fabian Pfeffer. Herr Pfeffer ist Professor für Soziologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Fabian Pfeffer ist auch Gründungsdirektor eines neuen Instituts dort, das ich schon erwähnt habe, des Munich International Stone Center for Inequality Research. An dem wird seit 2 Wochen intensiv soziale Ungleichheit erforscht. Danke, Herr Pfeffer, dass Sie zu uns ins Funkhaus gekommen sind.
Sehr gerne.
Und einen viel weiteren Weg gehabt hätte der Unternehmer und Immobilieninvestor Josef Rick. Er ist uns aus dem WDR-Studio in Essen zugeschaltet. Josef Rick macht sich als Mitunterzeichner bei Finanzwende e.V. unter anderem stark für eine gerechtere Finanzpolitik. Unter anderem auch dafür, dass Reiche in Deutschland mehr Steuern zahlen sollten. Ja, das könnte am Ende sogar ihn selbst treffen. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Rick.
Gerne. Hallo aus Essen.
Und bevor wir uns mal die Ausgangslage anschauen und vielleicht auch auf ein paar Zahlen und Fakten zum Warmreden, Herr Rick, fühlen Sie sich eigentlich reich?
Ja, Gefühl ist immer so eine Sache, aber wenn man, weiß ich nicht, zum oberen Prozent auf der Vermögensskala gehört, dann darf man das vielleicht sagen, auch wenn sich das immer ein bisschen selbstgenügsam anhört. Ich bekenne mich dazu, dass ich auf der besseren Seite der Sonne sozusagen lebe und aus der heraus argumentiere ich auch. Ja, ich bekenne mich dazu.
Und wie würden Sie Wohlstand definieren, Herr Rick?
Ja gut, Wohlstand hat ja 2 Dimensionen. Einmal, ich möchte als Mensch einfach gut leben können oder auskömmlich leben können wenigstens. Das ist schon bei vielen in unserem reichen Land nicht gegeben, aber das ist eine andere Diskussion. Und die 2. Dimension ist halt die Verteilung des Vermögens. Wenn wir also von unseren 16 Billionen etwa an gesamten Volksvermögen unter den Top 10%, den oberen 10%, 2 Drittel verteilt haben, dann sagt das, glaube ich, eine ganze Menge. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Wir haben 2 Drittel des Vermögens in den Händen von 10% der Bevölkerung. Das ist jetzt erstmal nichts Kriminelles, aber das ist etwas, über das man mal nachdenken sollte. Was macht das mit einer Gesellschaft? Was macht das auch mit den Reichen? Ja, selbst die sind ja negativ betroffen, wenn sie mal an die Situation in Dritte Weltländern, in Südamerika denken, wo wir das ja viel extremer haben. Dann dürfen sie sich irgendwie mit so einem Zaun umgeben und dürfen dann, ja, weiß ich nicht, bewacht dort leben. Ob so etwas eine Situation ist, die wir uns alle hier wünschen, das wäre mal meine Eingangsfrage. Mhm. Ich wünsche es mir nicht.
Darüber werden wir gleich reden, Herr Rick. Von Ihnen, Herr Pfeffer, würde ich gern wissen, was Sie persönlich denn eigentlich dazu motiviert hat, ein solches Institut zu gründen und zu untersuchen, wie Wohlstand in Deutschland verteilt ist.
Der Herr Rick hat es durchaus schon angesprochen in seiner Antwort auf den Wohlstand, dass Vermögen eine ganz wichtige Dimension von Wohlstand ist. In der empirischen Ungleichheitsforschung haben wir uns viele Jahre hauptsächlich auf Einkommen eingeschossen. Und erst in den letzten Jahren auch gemerkt, dass die empirische Forschung zu Vermögen in den Argen liegt und wir hier wirklich weiterkommen müssen.
Also es heißt ja auch immer, Einkommen ist relativ gleich verteilt, aber Vermögen relativ ungleich. Also
das stimmt. Zum Beispiel, wenn wir uns Deutschland im internationalen Vergleich anschauen, dann sehen wir, dass wir da tatsächlich, sagen wir mal im globalen Norden und westlichen Ländervergleich, ungefähr in der Mitte sind, wenn es um Einkommensungleichheit geht. Wenn es um Vermögensungleichheit geht, sind wir mit an der Spitze. Ja, also ein sehr, sehr vermögensungleiches Land. Und dadurch, dass es noch so viel zu tun gibt zur Erforschung der Vermögensungleichheit, habe ich eben auch genau dieses Institut gegründet.
Mhm. Allerdings wird Ihr Institut auch ermöglicht durch großzügige Spenden des US-amerikanischen Mäzenenpaars Stone.
Da kommt schon die Ironie, die Sie wahrscheinlich auch beim Herr Rick auch noch feststellen können.
Wie ja, wobei man kann ja auch was Gutes machen mit seinem Geld. Ne?
Also ganz genau, das stimmt. Und vielleicht muss ich dazu auch sagen, ich bin Soziologe und Soziologen interessiert Ungleichheit aus struktureller Perspektive. Wir interessieren uns also nicht für die Reichen und die Vermögenden. Ob die nun Stone, Rick oder Musk heißen, ist im ersten Moment völlig egal. Sondern es geht um die strukturellen Positionen in unserer Gesellschaft, ob wir die in dieser Weise so akzeptieren wollen.
Vielleicht schauen wir noch mal kurz auf die Lage, Stichwort Vermögensverteilung. Der Herr Rick hat ja auch schon Zahlen genannt. 10% der Bevölkerung besitzen etwa 63% des Gesamtvermögens. Die unteren 50% der Bevölkerung nur 2,3. Die Zahlen, die ich hier habe, die kommen von der Europäischen Zentralbank. Interessant auch, dass vermögensärmere Haushalte hauptsächlich inflationsanfällige Sparkonten besitzen. Höhere Vermögen sind dann oft in Aktien oder in Immobilien angelegt. Da kann Herr Rick wahrscheinlich auch recht viel dazu sagen. Wobei nur etwa 44% der Haushalte überhaupt eine eigene Immobilie besitzen. Wie kommt es denn eigentlich, dass Vermögen in Deutschland so ungleich verteilt ist? Was sind da die Hauptfaktoren, Herr Pfeffer?
Und da sprechen Sie schon einen sehr guten Punkt an, dass die Vermögensportfolios tatsächlich sich radikal unterscheiden, wenn wir über die Vermögensverteilung hinwegschauen. Sie haben schon richtig angesprochen, am obersten Ende ist das hauptsächlich Finanzkapital. Es ist dann Immobilienkapital, sicherlich in der Mitte und in der oberen Mitte. Und vielleicht noch ein paar Ersparnisse, aber zunehmend auch Schulden am unteren Ende. Diese verschiedene Verteilung auf Vermögenskomponenten erklärt zum Teil auch, warum manche Länder ungleicher sind im Vermögen und andere nicht. Was wir in unserer Forschung herausgefunden haben, ist, dass besonders das Immobilienvermögen eine ganz zentrale Stellgröße ist, um zu erklären, warum manche Länder sehr ungleich sind im Vermögen und andere nicht.
Und Herr Rick, man kann ja mit Immobilien sehr reich werden. Wollen Sie uns erklären, wie das geht?
Ja, ich möchte vielleicht vorausschicken, dass Effekte der Vermögensverteilung auf die Einkommenssituation nicht unterschätzt werden sollen, bevor ich auf Ihre Frage konkret eingehe. Ja. Also wir haben ja die Situation, dass eben die Verteilung so ist, wie sie ist. Und wenn Sie aus Vermögen Einkommen beziehen, und das muss man mal sehr deutlich sagen, und da komme ich auch auf den Immobilienbereich, dann können Sie davon ausgehen, dass die Kapitalanlagen mehr als 10% pro Jahr an Einkommen abwerfen durch Steigerung des Wertes, durch Ausschüttungen, durch Mieten, was auch immer die Kapitalanlage ist. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und in unserem Immobilienbereich, wenn ich Projekte habe, bei denen ich zu einer Bank laufe und denen das vorstelle und da steht 10% als Gewinnmarge oder Rendite, dann lachen die, dann sagen die, Herr Rick, was haben Sie denn da für ein Projekt? Damit brauchen Sie gar nicht anzutreten. Das heißt, die Renditen sind viel höher in unserem Bereich. Und wenn Sie die langfristigen Aktienwertsteigerungen oder Renditen aus Dividenden und Wertsteigerungen nehmen, dann liegen Sie auch im hohen einstelligen Bereich. Und Sie können davon ausgehen, dass die oberen 10% Ihre Anlagen überdurchschnittlich gut verzinslich anlegen, weil sie einfach viel bessere Möglichkeiten haben. So, das vorweggeschickt. Wenn das so ist, dann haben Sie, das können Sie auf Ihrem Handy, am Taschenrechner ganz leicht ausrechnen, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dann haben Sie bei einer nur 10%igen Rendite pro Jahr in einer Generation von 30 Jahren eine Versiebzehnfachung des Vermögens. Ja? Nicht 1,7-fachung, versiebzehn. Das heißt, wenn Sie 100 Millionen mal hatten am Anfang, dann haben Sie danach 1,7 Milliarden oder die Familie oder die Erben. Ja? Und wenn Sie eine Milliarde hatten, haben Sie 17 Milliarden. Das muss man sich vor Augen führen. Und da setzt meine Kritik an. Wenn die Entwicklung des Einkommens aus Vermögen so steil ist, und sie ist es, das ist einfach Mathematik, und die Empirie, ich kann das nur von mir aus sagen, die bestätigt das, ich würde sogar sagen, das ist eine sehr konservative Annahme, dann haben wir Einkommenseffekte, die also auf die Gesellschaft ganz, ganz lähmend wirken, weil die Leistungsträger, die Leute, die durch Arbeit uns voranbringen, gelähmt werden, denn die müssen Steuern zahlen, die müssen Abgaben zahlen für die Sozialversicherung und die Erben oder die Vermögensbesitzer, die können die Füße auf den Tisch legen, wenn sie das wollen und erzielen diese hohen Einkommen quasi von selbst. Wenn die sich stärker beteiligen würden, ich würde sogar sagen, die könnten die gesamte Einkommensteuer tragen, die oberen 10%, und dann könnten wir die Leute unter 150.000, 180.000 Jahreseinkommen komplett von der Steuer befreien. Das wäre doch ein Modell. Und das würde dazu führen, dass wir eine viel auskömmliche Staatsfinanzierung haben und wir bremsen, mehr ist es nämlich nicht, die weitere Vermögensspaltung. Denn die Vermögenden werden trotzdem noch immer schneller reich als die, die durch Arbeit Geld verdienen.
Fragen wir doch mal Herrn Pfeffer, ob er da mitgeht bei diesem Vorschlag.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Vorschlag. Und Ihre Eingangsfrage war ja auch, was ist denn die Rolle der Vermögen? Und da bin ich mit dem Herrn Rick völlig eins, dass wir uns nicht auf den guten Willen verlassen. Es gibt natürlich viele wohltätige Vermögende, aber es geht darum, eine Gesellschaftsordnung zu schaffen und zu finanzieren. Es wäre ja auch zu überlegen, ob man nicht auch Vermögen direkt besteuern könnte. Also, darüber wird momentan noch nicht viel gesprochen.
Warum machen wir das nicht? Jetzt haben wir die Vermögensteuer als eine Möglichkeit noch gar nicht gesprochen. Sie haben es erwähnt. Das wollen wir gleich machen nach der nächsten Musik. Und die kommt von Romain Lateltin, einem elektroakustischen Popmusiker aus Lyon.
Si je te donne $2, dis-moi ce que tu ferais avec. Tu voudrais acheter des bons becs et des pétards. T'es bien gentil, mon coco. Mais ici, on paye en euros. Par chez nous, t'auras que des clous avec tes sous. Il paraît que le fric que c'est chic, mais il n'a pas d'éducation. Ce n'est pas une baguette magique, il faut prendre toutes les précautions. Si je te donne 200 dollars, dis-moi ce que tu ferais avec. Est-ce que tu cours chez le banquier les faire changer? Est-ce que tu vas tout dépenser ou tout placer en stock option sur un tuyau du plombier de ton patron? Il paraît que le fric c'est chic, mais il n'a pas d'éducation. Si tu cherches à faire des trafics, tu finiras à Matignon. Attention. Si je te donne des millions de dollars, dis-moi ce que tu ferais avec. Acheter tes rêves, vendre tes cauchemars, pas un copec. Mais je raisonne comme un vieillard, l'argent ne te concerne guère, tant que t'achètes tes bons becs et tes pétards. Il paraît que le fric c'est chic, mais il n'a pas d'éducation. C'est lancé génie la détique, c'est ce qu'on appelle l'inflation.
Sie hören das Kulturleben auf Bayern 2, wie immer am Donnerstag mit unserer Debattensendung. Ich bin Andrea Mühlberger und ich diskutiere heute mit Fabian Pfeffer, Professor für Soziologie an der Münchner LMU, der sich intensiv mit sozialer Ungleichheit und Vermögensverteilung beschäftigt, und mit dem Unternehmer und Immobilieninvestor Josef Rick. Unsere Frage: Wie lässt sich Vermögen in Deutschland gerechter verteilen? Dazu gibt es auch ziemlich radikale Vorschläge. Erben einfach abschaffen. Zunächst wieder ein kurzer Blick auf die Zahlen. In Deutschland werden jährlich ca. 400 Milliarden Euro vererbt. Die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer, die lagen 2021 aber nur bei knapp 10 Milliarden. Das ist ein Bruchteil der fast 815 Milliarden Euro an jährlichen Steuereinnahmen in Deutschland. Ja, ist Erben ungerecht, wenn man sich diese Zahlen anschaut?
Nun, man kann damit mit einem Soziologen beginnen. Emil Durkheim hat vor vielen, vielen Jahren, der Gründungsvater unserer Disziplin, eine hundertprozentige Erbschaftssteuer gefordert. Und es gibt durchaus Gerechtigkeitsvorstellungen, nach denen das Recht auf Besitz mit Tod endet und für eine gerechte Gesellschaft eine Neuverteilung notwendig ist. Ich finde, solche Dinge sind auf jeden Fall zu diskutieren, kann man überlegen. Ich muss aber auch vorwegschicken, dass die Erbschaftssteuer und die Erbschaftsfrage ja sehr spät kommt. Also wir gehen davon aus heute, dass Sie ein Erbe erhalten, da sind Sie ungefähr 50 Jahre alt. Wenn Sie 50 sind, haben Sie schon viele Grundlagen Ihres ökonomischen Lebens und Ihres Vermögens geschaffen. Und die positiven Effekte, die davon entstehen, in einer vermögenden Familie aufzuwachsen, sind bis dann schon längst gezeitigt. Ja, also zum Beispiel Möglichkeiten im Bildungssystem und im Arbeitsmarkt. Insofern kommt die Erbschaftssteuer zu spät.
Sagt Herr Rick, der Unternehmer.
Ich würde aber noch einen anderen Gedanken hinzufügen. Ich erlebe das auch in unserem praktischen Geschäft. Also wenn wir Immobilien verkaufen, wir arbeiten ja so in den etwas teureren Städten, so wie in Nordrhein-Westfalen, Köln, Düsseldorf, Münster. Und dann sind denn die Objekte sehr schnell mal im siebenstelligen Bereich. Und wenn Sie dann unsere Kunden sich angucken, dann sind das häufig auch Internationals. Also da ist dann auch einer der Partner, meistens sind es ja Paare oder Familien, die durchaus nicht aus Deutschland kommen, aber vor allen Dingen sind das Menschen, die einen Vermögenshintergrund haben. Gibt viele Indikatoren, dass das durch Erbschaften passiert. Mhm. Die Menschen, die durch Einkommen sich den Platz in der Immobilienlandschaft erkämpfen müssen, die sind stark gehandicapt oder fast ausgeschlossen. Wollen wir so etwas?
Eine Umverteilung in der Form, wie Sie sie vorschlagen, eine Vermögensdeckelung, eine Erbschaftssteuer, ist das Sozialismus oder brauchen wir sowas eigentlich?
Zuerst mal ist es ja wahrscheinlich für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer utopisch, diese Vorstellung einer konfiskatorischen Steuer. Dazu muss ich anmerken, dass meine Erfahrung ist, dass der Status quo unser Denken immer wieder einschränkt. Ja. Es gibt Einkommensteuersätze, zum Beispiel in den USA, die waren in den 50er und 60er Jahren, die Spitzeneinkommenssteuersätze waren über 90%. Wenn Sie das heute einem Amerikaner erzählen, wird er das natürlich auch als Sozialismus und Utopie abtun. Und so gibt es in unserer Geschichte, auch in der deutschen Geschichte, viele Beispiele, wo wir zum Beispiel Vermögen besteuert haben. Lastenausgleich nach dem Krieg, 50-prozentige Vermögensteuer. Haben wir Erbschaften besteuert? Natürlich haben wir Erbschaften besteuert bis 1997. Ja, also was vielleicht heute utopisch wirkt, muss es gar nicht unbedingt sein und war es vielleicht auch gar nicht.
Ich finde, wir sollten nicht so sehr in diese Richtung denken. Dann fallen mir immer sofort dieses Mäzenatentum ein. Wenn Sie da an Herrn Wirth denken, der dann Museen in seiner Heimatstadt eröffnet, das ist sicherlich alles ganz toll. Aber das hat doch immer sehr viel mit der Person selber zu tun. Oder wenn Sie Herrn Kühne, einen der allerreichsten Deutschen, nehmen, der dann in Deutschland keine Steuern zahlt, weil er in der Schweiz wohnt, aber seinem Fußballverein, dem HSV, ist ja auch Kultur, glaube ich, Fußball, dann alle zwei Jahre einen Spieler für 10 oder 20 Millionen spendet. Das sind ja absurde Dinge, finde ich. Und selbst Bill Gates, der die Foundation mit seiner Ex-Frau dort gegründet hat, für karitative Dinge in der Welt, Malaria-Forschung, alles sehr vernünftige Dinge. Ich finde es besser, wenn der Staat dieses übernimmt. Das heißt, wir Vermögende zahlen an den Staat und der entlastet die ganz breite Mittelschicht und finanziert damit dann auch ein bisschen auskömmlicher seinen Haushalt. Das wäre für mich der absolut richtige Weg. Und die Politik entscheidet dann im Rahmen der Haushaltsberatung darüber, wo genau Geld eingesetzt wird. Und die Kultur gehört ja sicher auch dann dazu, aber eben unter anderem.
Ja, Herr Pfeffer, warum wäre das alles so wichtig, dass wir in diese Richtung uns bewegen, dass wir da hinkommen?
Ja, ich denke, dass wir wahrscheinlich alle uns mittlerweile Gedanken machen, wie stabil unsere Demokratie ist. Wir sehen antidemokratische Strömungen in Deutschland, wir sehen sie sicherlich in den USA, wo ich 19 Jahre lang gelebt habe. Und es gibt durchaus die Hypothese, dass solche antidemokratische Stimmungen aufgegriffen werden und dank Ungleichheit auch verfangen. Dass es also tatsächlich auch Teile der Bevölkerung gibt, die unter diesen Ungleichheiten leiden und davon überzeugt werden können, dass ein ganz anderes System notwendig ist und vielleicht auch nicht ein demokratisches. Was Herr Rick beschreibt, was natürlich mir vorschwebt, ist ein demokratischeres System. Ja, also Umverteilung durch staatliche Legitimierung. Die empirische Forschung zeigt, dass sehr ungleiche Länder auch Tendenzen aufweisen, wo zum Beispiel das Vertrauen in andere abnimmt, das Vertrauen in staatliche Institutionen. Also wir wissen von diesem Zusammenhang, dass hohe Ungleichheit zu einer Reduktion dieser Verhaltensweisen führt. Und die sind nun mal ganz fundamental für das Funktionieren der Demokratien. Das ist die große Frage, denke ich, unserer Zeit.
Was beobachten wir, Herr Pfeffer, denn da im Bereich der Bildung? Da gibt es ja auch gerade hier bei uns in Bayern eine ganz große Ungleichheit, also die Bildungschancen. Wir wissen es, wir kriegen immer schlechte Noten für unsere Bildungschancen hier in Bayern.
Es ist in der Tat so, dass wir leider in Deutschland auch zu den Spitzenreitern gehören, was Bildungsungleichheit betrifft. In meiner eigenen Forschung habe ich allerdings auch zuerst für die USA und dann später auch für Deutschland gezeigt, dass es tatsächlich diesen direkten Zusammenhang zwischen dem elterlichen Vermögen und dem Bildungserfolg der Kinder gibt. In Deutschland sind wir da jetzt daran, den zu verstehen. Aber in den USA konnte ich zum Beispiel zeigen, dass in nur 10 Jahren die Bildungschancen der Kinder der oberen 20% wirklich exorbitant angestiegen sind, nämlich die Chance, von einer Universität einen Abschluss zu erhalten.
Warum ist Bildung für uns gesellschaftspolitisch so wichtig?
Es hat natürlich auch eine ganz wichtige integrative öffentliche Funktion. In meiner eigenen Forschung habe ich zum Beispiel mal gezeigt, dass die Fähigkeit, überhaupt am öffentlichen Leben teilzunehmen, durch nämlich grundlegende Fähigkeiten wie Zeitung lesen zu können, Arznei, Beilagezettel lesen zu können, dass diese Fähigkeit am untersten Rande schlecht ausgeprägt ist in Nationen, die ihre Schülerschaft stark teilen, so wie zum Beispiel in Deutschland. Allerdings in Nationen, die dazu noch eine starke berufsbildende Bildung haben, wird dieser Abfall am unteren Rande verhindert. Das heißt, zum Beispiel die Kapazitäten am untersten Rand in Deutschland sind trotz diesem sehr ungleichen System noch relativ gut, dank berufsbildendem System. Und vielleicht, und das ist ja eine Hypothese, liegt daran auch das Überleben unserer Demokratie. Und da denke ich, dass Deutschland noch Ansatz zur Hoffnung hat.
Es gibt Aussicht auf Hoffnung, da wollen wir gleich weiter diskutieren und wir haben ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, während die nächste Musik läuft und natürlich auch danach noch. Hier ist jetzt erstmal Billie Eilish mit Billie Bossa Nova.
Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds, a lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings, some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something.
Dafür zu sorgen, dass die Welt immer gerechter wird, auch wenn wir den Idealzustand nie erreichen werden, das fordern Gerechtigkeitstheoretiker wie der Philosoph Stefan Gosepat. Die sehen uns da moralisch in der Pflicht. Er lehrt in Berlin an der Uni und er fordert zum Beispiel, das Erbe einfach abzuschaffen. Meine beiden Gesprächspartner, der Unternehmer Josef Rick, der Soziologe Fabian Pfeffer und ich, wir arbeiten uns in dieser Sendung auch ab an Lösungsvorschlägen für eine gerechtere Gesellschaft, für mehr Wohlstand. Während bei uns in Deutschland Einkommen relativ gleich verteilt ist, ist ja das Vermögen ziemlich ungleich verteilt. Jetzt hatten wir gerade ein wenig Hoffnung gesehen. An dieser Stelle erinnere ich mich an einen Satz aus dem Vorgespräch mit Herrn Rick, der gesagt hat, Deutschland sei ja so eine Art Finanzfeudalstaat, Herr Rick. Wie haben Sie das gemeint?
Genau so. Mit einem halbwegs ausgeschlafenen Steuerberater kann ein Vermögensbesitzender die Steuerlast auf Null drücken. Ich werde auch, das sage ich ganz offen, in diesem Jahr wahrscheinlich auch nur einen ganz kleinen absoluten Betrag an Steuern zahlen, trotz eines siebenstelligen Einkommens. Feudalsystem heißt ja, die Oberschicht entscheidet selber, was sie zahlt. Und so ist es bei uns. Es wird, ich vergleiche das immer mit einer Einzäunung von Vieh. An der einen Stelle haben sie ganz enges Kaninchendraht, das sind nämlich die Lohnsteuerzahler. Und auf der anderen Seite der Hacienda haben sie ganz offene, weite Tore, wo die Großtiere rauslaufen können. Das ist mein Bild. Und es ist halt die Politik, die versucht, Nebelkerzen zu werfen, dass sie so tun, als wenn alle gleich hinter dem Kaninchendraht stehen. Das ist nicht so. Wenn Herr Lindner wieder sagt, wir müssen aufpassen, dass wir die vermögenden Malermeister mit 30 Angestellten nicht treffen. Die sind nicht vermögend. Über die reden wir gar nicht. Jeder, der noch arbeitet, gehört nicht zu diesen 10%. Der arbeiten muss. Freiwillig arbeiten kann man immer. Oder wenn ich in Bayern auch sehe, da haben 2/3 der Leute bei der letzten Landtagswahl Parteien gewählt, die glasklar gegen irgendeine Beteiligung der Vermögenden sind. So, da müssen Sie natürlich auch schon fragen mit dem Herrn Pispers, unserem rheinischen Kabarettisten, der gesagt, woran liegt das, dass wir in der Situation sind, weil 80% der Menschen die Parteien wählen, die ihnen nicht helfen, die ihre Interessen nicht vertreten. Und das ist Demokratie. Wir brauchen Aufklärung. Die Leute haben immer das Gefühl, die Wohlhabenden zahlen so viel Steuern. Das stimmt nicht. Und das muss klar gemacht werden. Und dann ist die Frage an die Wähler, wollt ihr das? Wenn ihr das so wollt, dann wählt weiter CSU, dann ist das okay. Oder wollt ihr da nochmal drüber nachdenken, wie wir es in dieser Diskussion getan haben? Und das fände ich eigentlich den besseren Weg.
Herr Pfeffer?
Ja, nochmal, ich denke, das ist eine ganz wichtige Rolle, die Herr Rick einnimmt, aus dieser Perspektive und aus seiner eigenen Erfahrung zu beschreiben, wie unsere Steuergesetze gemacht sind. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel geben, jetzt vielleicht von der anderen Seite des Atlantiks. Eine kleine Konferenz mit 30 Spezialistinnen und Spezialisten zur Vermögensmessung. Ja? Also alles Akademikerinnen, die sich auf die Fahnen schreiben, Vermögen zu verstehen. In dieser Konferenz waren anwesend 2 Steuerberater. Und die haben uns einfach mal erzählt, was sie dann so machen. Und ich muss Ihnen sagen, die Kinnladen gingen nach unten. Ja, also selbst bei den Spezialistinnen ist das nicht so offensichtlich, wie denn Steuerumgehung bevorteiligt wird. Ich gebe Ihnen mal ein kurzes Beispiel. Also sagen wir mal, da hat jemand einen schönen Monet in seinem Schlafzimmer hängen und sagt, naja, ich möchte in den USA nicht, dass meine Kinder darauf besteuert werden. Steckt diesen Monet in eine Stiftung. Damit ist schon mal die Erbschaftssteuer umgangen. Das geht in einem Nachmittag. Dann geht er zurück in sein Schlafzimmer und sagt, ach, jetzt hätte ich aber mein Monet gerne wieder. Geht also zurück zur Stiftung und sagt, dürfte ich mir diesen leihen, damit ich den wieder aufhängen kann. Dann sagt die Stiftung, ja gerne, dann müssen Sie aber natürlich eine Leihgebühr bezahlen. Macht der Herr dann auch gerne und diese weitere Zahlung, also weitere Flüsse in die Stiftung, sind wiederum steuerfrei. Ja, das ist mitnichten Steuerhinterziehung. Diese Instrumente sind im Gesetz angelegt. Jetzt können Sie sich überlegen, wie viele Leute dieses Problem des Monets haben.
Ja, sehr wenige nehme ich an. So wenige Monets, wie irgendwie auch noch auf dem Markt sind. Aber worüber wir vielleicht noch reden und nachdenken können, wäre die Frage, wie viel Wohlstand denn eigentlich notwendig wäre für eine zufriedene Gesellschaft?
Das ist natürlich sehr subjektiv. Aber wenn wir die Lebenssituation der unteren 20% uns anschauen, wenn Sie sich die Tafeln anschauen, die es in Deutschland gibt, es gibt ja ständig Berichte darüber, wie manche Rentner leben, Alleinerziehende oder auch Menschen, die Aufstocker sind und hart arbeiten durchaus, dann ist da eine Menge Potenzial an Verbesserung, damit die Leute also entspannter über den Monat kommen. Das wäre meine Messlatte. Und das schaffen ganz offensichtlich weite Bereiche der Bevölkerung, also substanzielle Anteil der Bevölkerung, nicht. Und was ist das für ein Leben, wenn ich jede Woche kämpfen muss, dass ich gerade so alles hinbekomme finanziell? Das macht doch was mit einem und das belastet einen. Und wenn man das beseitigen könnte, wenn man ein solches Einkommensniveau für diesen Teil der Bevölkerung schaffen könnte, dann wäre das sehr gut. Und ausdrücklich die Mitte möchte ich nicht vergessen. Die Leute, die die Überstunden machen, die sich besonders anstrengen, die irgendwas frenetisch durchsetzen wollen, dass die weniger Abgaben zahlen müssen. Das sind die beiden Faktoren, die ich sehe bei wie viel Wohlstand brauchen wir in der Mitte der Gesellschaft.
Gehen Sie da mit, Herr Pfeffer, oder fangen wir jetzt am Ende der Sendung doch noch an zu streiten?
Na, ich denke, ich könnte mal so die Perspektive aus der Akademie geben, vielleicht der derzeitige Anlass, wieder mal einen Wirtschaftsnobelpreis für ein Team, das untersucht, was denn zu Wirtschaftswachstum führt, also was Wohlstand hervorruft. Da muss ich allerdings sagen, da gab es einen anderen Wirtschaftsnobelpreis vor circa 10 Jahren, Angus Deaton, der heute sagt, naja, diese Frage ist relativ uninteressant, wenn der Wohlstand bei niemandem ankommt. Und deshalb diskutieren wir ja heute die Verteilung dieses Wohlstands. Jetzt gibt es natürlich noch Personen, die dann sagen, naja gut, wir brauchen Ungleichheit, um überhaupt Wohlstand zu haben. Also hohe Ungleichheit ist ja ganz gut, da sie diesen Wohlstand fördert. Das ist leider empirisch nicht so. Ja, also wir wissen, dass in Phasen, in denen die Ungleichheit reduziert wurde, auch das Wirtschaftswachstum hoch war. Also es ist beides möglich. Ja. Wir können Wohlstand in der Mitte haben und wir können geringere Ungleichheit haben. Das zeigen die historischen Daten. Und insofern ist vielleicht an unserem Status heute mehr die Frage, nicht, was ist das Bruttoinlandsprodukt, sondern wie ist es verteilt.
Und Ihr Masterplan für die Umverteilung?
In der Wissenschaft tun wir uns mit Masterplänen schwer, aber wir sind sehr begeistert daran, teilzuhaben, an Narrativen mitzuwirken. Und dazu gehört vielleicht die heutige Sendung, die Bürger und Bürgerinnen dazu zu bringen, sich vielleicht auch eine andere Welt vorzustellen, die vielleicht heute noch utopisch klingen mag und sie nicht sein muss. Und das geht unter anderem, indem man in unsere Geschichte schaut. Das geht aber auch, indem man in andere Nationen schaut. Und da hat Deutschland noch einiges aufzuholen.
Herr Rick, Ihr Schlusswort, Ihr Masterplan in 2, 3 Sätzen?
Ja, ich würde es Vision nennen. Ich bin dafür, dass wir Transparenz schaffen in unserer Gesellschaft über Einkommen und Vermögen, dass wir die Mitte der Gesellschaft entlasten und die Vermögen, die Vermögenselite den Staat trägt finanziell und dafür auch gerne Applaus bekommen kann. Wenn einer viel Steuern zahlt, dann darf das ruhig mal dazu führen, dass wir sagen, das ist ein ganz wichtiges Mitglied dieser Gesellschaft. Diese Art von Vision hätte ich und nicht, wo können wir noch größere Steuerschlupflöcher bauen, wie das Herr Lindner gerne macht, sondern Vision, wir stehen zusammen und die breiteren Schultern tragen wirklich mehr, das wäre fantastisch.
Das waren 2 sehr schöne Visionen von Ihnen beiden zum Schluss. Der Unternehmer Josef Rick und der Soziologe Fabian Pfeffer waren bei uns in der Debattensendung auf Bayern 2. Es ging um die Frage, wie Vermögen gerechter verteilt werden könnte, damit möglichst alle teilhaben können am Wohlstand hierzulande. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide sich Zeit genommen haben. Ich denke, viele Aspekte, die wir heute diskutiert haben, die werden uns weiter beschäftigen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Herzlichen Dank.
Danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Rafi
Sega 45, Solid State Radio 45, Ferguson Mono 45, Bon Public 45, Jack Too Drunk and the Bowling Boogie, the Heavy Hitters and the Chi-Chi Music, all in your radio 45, two in one. Everybody needs